Missing Link Original.
Herzlich willkommen oder auf Arabisch Ahlan wa Sahlan. Mein Name ist Karim El Gohari und das ist mein Podcast Nahost, nah dran. Eine Art Orient Express mit der Endstation Wirklichkeit. Die arabische Welt mal mit dem Weitwinkel analysiert, mal reingezoomt, aber immer auf Augenhöhe. Ja, das war sozusagen jetzt die Verhandlung, das Olympia-Attentat. Und das Auswärtige Amt hat meinem Vater am Anschluss noch einmal ausdrücklich gedankt. Das war damals der damalige Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Sigmund von Braun. Und dann, nach diesem Dank, zwei Wochen später, auf einmal die große Überraschung. Da stand nämlich plötzlich um 6 Uhr morgens die Polizei vor unserer Tür mit einem Ausweisungsbefehl gegen meinen Vater. In einer Nacht- und Nebelaktion ist er damals abgeholt worden, ist auf das Polizeipräsidium in München gebracht worden, hat da 2 oder 3 Tage verbracht und ist dann in ein Flugzeug gesetzt worden in Richtung Ägypten. Interessant auch, dass da dann sein damaliger Anwalt versucht hat, mit ihm Kontakt aufzunehmen und die Behörden damals schon behauptet haben, er sei schon ausgeflogen, obwohl er eigentlich noch damals eben diese paar Tage in München war, im Polizeipräsidium. Er hat es dann geschafft, von außen mit Hilfe seines Anwalts einen Prozess anzustrengen und er durfte dann 2,5 Jahre später wieder nach Deutschland einreisen mit dem Argument, dass er eben seinem Prozess beiwohnen müsse. Das heißt, die 2,5 Jahre habe ich damals ohne meinen Vater verbracht, der eben ausgewiesen war. Er kam dann wieder zurück. Es gab dann eine sehr, sehr lange rechtliche Auseinandersetzung zwischen meinem Vater, der Stadt München und dem Staat Bayern. Und diese lange Auseinandersetzung endete dann wirklich 10 Jahre später mit einem Vergleich, nämlich dass mein Vater ein garantiertes Aufenthaltsrecht bekommen hat und im Gegenzug dazu musste er auf alle Schadensersatzforderungen verzichten. Noch einmal 10 Jahre später, also 20 Jahre nach seiner Ausweisung, hat mein Vater dann endlich, ist eingebürgert worden und hat die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. So in Kurzform eine sehr, sehr einschneidende Geschichte für unsere Familie. Jetzt, Magdi, wie war das für dich? Du hast ja eigentlich versucht, bei diesem Olympia-Attentat ein friedliches Ende auszuhandeln. Der Versuch sozusagen, dass das Ganze friedlich ausgeht, keine Opfer hat. Man hat dir nochmal ausdrücklich gedankt und dann auf einmal praktisch über Nacht diese Ausweisung, du musst ja komplett vor den Kopf gestoßen gewesen sein damals.
Erstens das, aber auch mein Verständnis von Demokratie, Freiheit, Meinungsfreiheit und so weiter ist ja zum ersten Mal so persönlich empfunden worden.
Erschüttert
Verstoß dagegen. Das ist, auch wenn man immer staatskritisch war und ist, glaubt man an so bestimmten Prinzipien, ja.
Also als du dann da irgendwie zum Flughafen Riem gebracht wurdest in München und dann im Flugzeug gesessen bist, was ist dir da durch den Kopf geschossen?
Oh ja, mein Gott, vieles. Aber der Trost war, dass die Crew, das Flugzeug, sich wahnsinnig um mich bemüht hat. Das hat mich, hat in dem Moment, fühlte ich mich dann stark. Aber sonst, es war ja wie eine vernebelte Geschichte. Ich nehme ich das wahr, was ist in der Welt passiert? Warum werde ich so behandelt? Ich habe das damals nicht richtig verstanden, weil ich absolut abgeschnitten war von allen Informationen. Wie konnte ich mit 31 Jahren ein Mann, der nur geredet und geschrieben hat, so gefesselt in eine Maschine reinkommen. als ob ich einen südafrikanischen Rauschgift oder Drogenbaron oder so. Das ist für einen normalen Bürger, der seine Arbeit tut und der in seiner Freizeit politisch engagiert war, für eine Sache, an der ich geglaubt habe und noch glaube, ist es etwas Unfassbares.
Also wir haben das jetzt alles sehr, sehr abgekürzt. Es war ja ein sehr, sehr langer und langwieriger Prozess, also Prozesse, muss ich sagen, eine Auseinandersetzung, eine gerichtliche Auseinandersetzung. Aber du hast natürlich auch sehr viel Solidarität erfahren.
Ja, das ist das, was mich bis heute noch letzten Endes versöhnt hat. Das war die große Versöhnung. Die große Versöhnung war nicht mit dem Staat oder dem Staatsorgane, sondern mit der Gesellschaft, in der ich lebe. Also ich habe eine selten dagewesene Solidaritätswelle erfahren und bin ich darauf sozusagen mitgeflogen. Die reichte von Weltkirchenrat bis Unterausschuss der Vereinten Nationen bis zum Europäischen Parlament. Es gibt einen Beschluss, Lex Gohari im Parlament, wo Abgeordnete, die ich nie kannte, also ein englischer Lord der Konservativen, neben ein paar Sozialdemokraten und Grünen, das ist eine Allianz der Solidarität, die mich so richtig getragen hat.
Gibt dir eine schöne Anekdote. Du bist in Kairo, also bist da, es gab ja sozusagen Verhandlungen dann auch mit den ägyptischen Behörden, die mussten dich ja sozusagen auch aufnehmen und so weiter, bei, rund um diese Deportation. Dein Fall hat kurzfristig mal irgendwie, war ein echtes Störfeuer, ja, für die, eine kurze Störung der deutsch-ägyptischen Verhältnisses. Kannst du vielleicht erzählen, was da passiert ist?
Ja, es hat ganz konkret die Aufnahme der abgebrochenen deutsch-ägyptischen diplomatischen Beziehungen um ein paar Monate verzögert.
Musst du vielleicht dazu sagen, die waren damals abgebrochen?
Die waren abgebrochen wegen irgendwelchen Waffenlieferungen an Israel, die Deutschland, die der damalige Bundesrepublik geleugnet hat. Und dann passierte Folgendes. Mein jüngster Onkel, Direktor, jüngster Bruder meiner Mutter, war damals Hofmarschall beim ägyptischen Präsidenten Sadat.
Also Protokollchef sozusagen?
Nicht nur, also Protokollchef plus andere Aufgaben. Eine der wichtigen Aufgaben war, es gab eine Sitzung in der Früh, der Tag meiner Ausweisung. Und da hat Präsident Sadat meinen Onkel gefragt, was steht heute an? Und er sagte zu ihm, der deutsche Botschafter wird seine Beglaubungspapiere einreichen.
Und also die offizielle Einführung des neuen deutschen Botschafters.
Ich fahre jetzt zu ihm hin, wir frühstücken zusammen, da gibt es so eine Regel. Und dann kommen wir mit einem Riesenwagen, mit einem deutschen und einer ägyptischen Flagge rechts, links. Und dann instruiere ich den neuen deutschen Botschafter über die Protokollfragen, wo er stehen soll, wann er sich bewegen soll und so weiter. Dann sagt der Sadat, nein, das machst du nicht. Warum? Alles war vorbereitet. Lies mal, was die heutigen Zeitungen haben.
Dein Fall stand dann auch in den ägyptischen Zeitungen.
War mein Fall an diesem Tag Schlagzeile in den ägyptischen Zeitungen. Und Sadat hat es gelesen. Und dann ließ mein Onkel und sagte, Mr. President, das ist mein Neffe. Dann sagt er, erst recht gehst du nicht hin. So, Das ist eine.
Und es hat dann. Also
es hat später.
Wie viel hat es mehrere Wochen verschoben oder was?
Ja, ich glaube sogar Monate. Ich bin dann, trotz dass ich, wie du erwähnt hast, in der Ausweisungsbefehl stand, Gefährdung der inneren und der äußeren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, war ich einmal in die deutsche Botschaft eingeladen. Und ich erzählte den neuen Botschafter die Begleitumstände und erzählte ich ihm auch von diesem Fall, dass Sadat persönlich interveniert hat, ohne zu wissen, dass ich verwandt war oder bin mit seinem Hofmarschall. Also das ist so eine Geschichte, die auch mein Leben bereichert hat, wie man einfach durch eine missliche Geschichte wie Ausweisung in eine komische Situation hereingerät in die Weltpolitik.
Gut, das ist jetzt, ja, in all den Jahren danach, also 20 Jahre Rechtsstreit, endet mit einem Vergleich, dass du garantiertes Aufenthaltsrecht bekommst, aber keinen Schadenersatz bekommen darfst. Nochmal jetzt so viele, viele Jahrzehnte später, hat sich eigentlich irgendjemand von den Behörden mal bei dir entschuldigt?
Nein, keinen Menschen. So ist, was ich bekommen habe, aber das ist keine Entschädigung. So Angebote von Institut für Zeitgeschichte, dass ich mitarbeite an einer Dokumentation. Die Stadtmenschen aber, ohne jetzt einen Zusammenhang herzustellen, hat mir wegen Verdienste an die Stadt, Verdienste um die Stadtmenschen, einen den höchsten Preis verliehen in Bronze, nämlich München leuchtet. Die gleiche Stadt, die September 72 mir einen Ausweisungsbefehl ausgestellt hat, Begründung, Gefährdung der inneren und äußeren Sicherheit der Bundesrepublik. Wobei die Personen haben gewechselt. Ich glaube, Christian Ude, damalige Oberbürgermeister, kannte den Fall, aber ein Zusammenhang wurde nicht hergestellt. Ich habe den Zusammenhang gehört.
Aber es gibt ja noch was anderes Interessantes, was die Stadt München angeht. Du bist Teil einer Videoinstallation im Stadtmuseum von München, im Münchner Stadtmuseum.
Also das ist eine lustige Geschichte. Die Stadt München verfügt über ein Stadtmuseum. Ein sehr bekannten, einer der besten in Deutschland. Und sie haben einen Teil, der heißt Olympischen Spiele. Und unter diesem Teil der Olympischen Spiele, weil das passiert ja nicht jeden Tag und nicht jede Stadt hat Olympische Spiele, da wurden Olympische Spiele ausgetragen. Da gibt es einen Teil, das heißt Olympia-Attentat. Und da ist eine Installation an der Wand, ein Terminal, ein Fernsehterminal mit einem Sketch, also drei, vier Minuten, wo ich vorkomme, wiederholend den ganzen Tag, bis die Lichter ausgehen. In Kurzfassung die Sache mit meiner Vermittlungsrolle und dann die Undankbarkeit der bayerischen Behörden. Ich muss hier wirklich unterscheiden, weil Bonn hat sich anders verhalten als München.
Du warst ja, wir hatten ja 50 Jahre Olympia-Attentat 2022. Ne? Also das war also vor eineinhalb Jahren. Da warst du ja Teil von wirklich sehr vielen Dokus, Dokumentationen, die im deutschen und im holländischen Fernsehen und alles Mögliche. Also bist einer der wenigen Zeitzeugen von damals tatsächlich, die immer wieder darin vorgekommen sind. Aber interessant ist ja, dass du damals dann auch viele andere Leute getroffen hast in dem Zusammenhang, die eben auch davon betroffen waren. Einer davon war Guido Schlosser. Das war damals während dem Olympia-Attentat ein blutjunger Polizist, der gerade von der Polizeiakademie kam, der sich damals freiwillig gemeldet hat, in Fürstenfeldbruck dort eben mitzumachen. den hast du zum Beispiel getroffen im Rahmen einer.
Ja, ich habe ihn getroffen und wir haben, die Chemie hat sofort gestimmt und er kam mit seiner Tochter. Sie ist Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk, hat sehr viel gemacht. Und der Herr Schlosser erzählte mir seine Geschichte, wie er, ich glaube 22 oder so, als junger Polizist gerade in die Kaserne in der Rosenheimer Straße, da kam der Chef und sagte, wir brauchen Freiwilligen. Und er, keine Familie, jung, dynamisch, hat sich gemeldet für was? Ja, im olympischen Dorf passiert was. Ja, also Chance, sich zu bewähren. Und dann ist er reingeraten in ein Wirrwarr und am Schluss befand er sich in ein Flugzeug abgedunkelt, die Lufthansa-Maschine, wartend auf arabischen Terroristen und ihren Geiseln.
Du musst sagen, die Lufthansa-Maschine in Fürstenfeldbruck war sozusagen die Falle.
Ja, das ist die Falle. Und dann sagten sie unter sich, ich erfuhr das später, was machen wir hier eigentlich? Was läuft denn da? Wir werden hier abgeschlachtet werden. Wenn was geht.
Himmelfahrtskommando hat das
ja,
genannt.
Ja, dann sind sie weg.
Ja.
Also für mich jetzt ergibt sich die Frage, als ein Mensch, der gewohnt ist, ein bisschen ein Optimum an Rationalität am Tage zu legen, ans Tag zu legen, ist die Frage, war das Ganze einfach so? Also es war Fuscharbeit.
Es war total,
als Falle ist es Fuscharbeit.
Furchtbar dilettantisch damals.
Dilettantisch. Und das haben viele ausgenutzt. Ich werde nie vergessen, wie der frühere Ministerpräsident Israel, ich habe den Namen nicht. Ehud Barak, nach München kam, an dem Film, an dem ich auch mitgearbeitet habe, und ist selber hingegangen, hat erzählt, wie er das hätte besser machen können. Ja, mein Gott, Bundesrepublik Deutschland war an solchen Geschichten nicht gewohnt. Das muss man verzeihen.
Übrigens als Ergebnis dieses
natürlich,
Desasters.
Natürlich, irgendein hoher Polizist, das ist eine andere Welt.
Das gab's damals natürlich.
Das gab's. Gut, das gab bei den alten Kolonialisten und Imperialisten, der Amerikaner und Briten und Franzosen hat es schon sowas gehabt, fremde Legionäre. Aber die Deutschen, unter uns gesagt, ich fand es viel sympathischer früher als heute. Ich fand also, dass sicherheitsmäßig die deutschen Behörden damals nicht so gerüstet waren, spricht ja an für sich für diesen Bundesrepublik. Das hat sprich nicht gegen diesen Bundesrepublik.
Das hat sehr viel mit ihrer eigenen Vergangenheit natürlich zu tun. Ne?
Ja, das hat mit meiner politischen Reife auch. Jetzt
nein, ich meine mit der deutschen Vergangenheit auch zu tun, dass man natürlich vorsichtig war mit allen Sicherheitsgeschichten und so. Ja.
Also,
aber wie war dieses Treffen mit dem Polizisten? Also ihr habt euch da ausgetauscht?
Ja, er hatte mir das erzählt und dann wurde mir klar, mehr kann ich ja gar nicht erzählen zu dem, außer dass wirklich auch so ein junger Mann mit anderer Motivation. Ich war vielleicht 9 Jahre älter als er. Ich hatte andere Motivation, andere Koordinatensystem. Aber wir waren uns einig, jeder will das tun, was er gelernt hat in seinem Bereich. Er hat als junger Polizist dachte, er kann eine Sache leisten. Und ich dachte, ich kann eine Sache vermitteln. Ja.
Wäre fast verheizt worden in der ganzen Zeit.
Er wäre fast verheizt worden. Ja gut, verheizt wäre ich auch. Verarscht bin ich schon.
Ja,
also, entschuldige. Nur um Zeit zu gewinnen und gleichzeitig irgendwelchen Pläne, Befreiungspläne zu machen. Also, dann bin ich ein Lockvogel.
Also, im Grunde habtet ihr eine gemeinsame Basis, ihr seid beide verarscht
ja,
worden.
Ja, aber
auf einer anderen Art und Weise natürlich.
Ja.
Du hast dann später, es gibt so viele interessante Treffen dann hinterher, also du hast dich dann später, hast du getroffen den Abu Iyad. Abu Iyad war damals ja die Nummer 2 in der PLO, die sozusagen auch für die, also nicht Arafat, sondern er war für den ganzen Sicherheitsapparat der PLO zuständig. Und damit natürlich indirekt wahrscheinlich auch für dieses Attentat, das er wahrscheinlich von der wusste. Oder wie ist dieses Treffen zustande gekommen?
Ich bin am 19. oder 20. September ausgewiesen. Und bin ich nach Kairo gegangen, zu meiner Familie. Meine Mutter lebte noch. Und einen Monat später oder anderthalb kriegte ich eine Einladung, mehrere Einladungen, zu sprechen über dieses Olympia-Attentat. Einmal vor Jugendlichen der regierenden Partei Ägyptens, 200 Leute, total enttäuscht, dass ich gesagt habe, ich war dagegen. Total enttäuscht. Und ich musste das rechtfertigen. Ich musste, sie haben mich nicht ausgepfiffen oder so. Aber ich musste...
Du warst dann dagegen sein, dass es der palästinensischen Sache schadet. Das haben die jungen Ägypter nicht verstanden.
Die zweite Geschichte war, Sadat hat dem Palästinenser eine Rundfunkstation zur Verfügung gestellt, einen Sender. Und sie haben mich
Sadat
eingeladen.
Sadat, der damalige Präsident Ägyptens.
Ja. Und sie haben mich eingeladen, da bin ich hingegangen und habe ich gesagt, genau das, was ich praktisch an Isa gesagt habe, habe ich auch im palästinensischen Rundfunk gesagt. Und dann kam einer während der Aufnahmen und sagte, Abu Iyad wartet draußen. Hatte was zu tun in diesem Rundfunk. Und da bin ich hin. Wer ist dieser Abu Iyad? Er heißt im Zivilleben Salah Khalaf, war für die Sicherheit zuständig bei Fatah, war der zweite Mann. Ist ermordet worden in Tunesien an dem Tag des Irak, Beginn des Irakkriegs. Und er sagte zu mir, ich habe gehört, du warst dabei, erzähl mir bitte von A bis Z, was du erlebt hast. Ich kam mir nie in Gedanken, dass ich erst später in Beirut wusste ich aus sicheren Quellen, dass Abu Iyad diese Geschichte mitgeplant hat, ins Leben gerufen hat als Idee, sogar an der Ausführung teilweise beteiligt war, indem er Kalaschnikows, der Nachtzug aus Prag Richtung München mit einem Diplomatenpass. So, das wusste ich alles nicht. Aber später, als ich es gewusst habe, wusste ich, warum
also war du hast kein, das dann alles
neue Krieg. Er wollte wissen, seine Aktion gelaufen
aber
ist.
Aber du hast sie auch kritisiert.
Ich habe genauso wie vor den Jugendlichen der regierenden Partei oder vor dem palästinensischen Rundfunk, habe ich genau meine Meinung gesagt, und warum Golda Meir nie hätte dieses Ziel, ich kann ja Forderungen aufstellen. Aber ich muss wissen, sind sie realistisch oder nicht. Ich kann auch unrealistische Forderungen aufstellen, wenn es sein muss. Aber jetzt, das war die Begegnung mit ihm.
Jetzt gab es noch ein anderes interessantes Treffen. Wieder ganz weg von Abu Iyad und Kairo. Nämlich mit der Sprecherin der Hinterbliebenen, der israelischen Sportler, die damals umgekommen sind, eine Frau namens Anki Spitzer, Witwe des damaligen israelischen Fechttrainers André Spitzer, der damals eben ermordet wurde schon und sie sozusagen war die Sprecherin, ist dann auch nach München gekommen im Rahmen dieser Dokumentation und ihr habt euch damals auch getroffen. Ich glaube, ihr seid sogar nochmal selber hingegangen in die Cornelli-Straße 31, also da, wo der Anschlag stattgefunden hat. Wie, erzähl mal von dem Treffen.
Ja, das war im Rahmen eines niederländischen Films, der gedreht worden ist und auch am 5. oder am 6. irgendwann im September Ja, ich kannte sie vom Medien her. Aber ich habe sie dann kennengelernt. Sie kam aus diesem Haus, wo sie das Drama begonnen hat. Ich kannte sie. Sie hat von dem Regisseur von mir was erfahren. Und wir haben uns sofort zum Arm genommen. Wir wussten, wir haben irgendwas. Wir haben irgendwas Gemeinsames. Irgendwas.
Also du sozusagen ja. Als damaliger Vermittler und sie als Sprecherin dahinter blieben, habt euch seid in den Armen gelegen? Oder?
Ja, was passiert ist, waren 50 Jahre. Die 50 Jahre bringen jeden Angelegenheit, jeden historischen Ereignis in einen ganz anderen Blick. Und man spricht immer von historisierendem Blick. Und wir hatten beiden diesen historisierenden Blick. Sie hat ihren Mann verloren, der Fechter. Ich habe eine Rolle gespielt, die nicht glücklich war dabei. Später habe ich sogar bei den Palästinenser in ihrem Planungscenter gearbeitet. Und bis heute bin ich Herz und Seele für die palästinensische Sache. Wir treffen uns und haben Erkenntnisse von 50 Jahre lang. Und das verbindet. Wir haben uns im Arm genommen, wir haben dann irgendwo gesessen, was gegessen, das ganze Team von diesem Film. Und wir haben ganz offen geredet. Und dann sind wir vor dem Bürgermeister, heute ist er. Und dann sagte ich zu ihr, da war der Krisenstab so und so. Und sie sagte, schau mal oben, ich glaube, 5. oder 6. Stock. Sagte sie, einen Tag nach dem Attentat gekommen und man sagte mir, mein Mann liegt als Leiche im 6. Stock. Und mit Ach und Krach dürfte ich zu ihm. Dann hat sie mich gefragt, hast du jemand gesehen, als du reingegangen bist in diesem Gebäude damals, wo Geiselnehmer und Geisel. Dann habe ich ihr gesagt, keinen einzigen. Ich habe weder Leichen noch Lebenden gesehen. Aber dann sagt sie zu mir, ja, es reicht mir, dass du einer der wenigen, die meinen Mann, meinen früher damaligen Mann, ganz in die Nähe war.
Also sie hat eigentlich gesagt, du bist einer der Letzten, der ihn lebend gesehen hat. Ja, sie dachte erst, sie hatte gehofft.
Aber sie war gar nicht enttäuscht. Sie hat gesagt, du warst ja ganz, da war wahrscheinlich eine Wand zwischen euch. Und in 6. Etage, ich einen Tag früher hier. Also es hat uns was verbunden. Wir haben sogar, ja, wir wollten sogar, dass wir einmal uns in Portugal treffen und so. Es hat sich nicht getroffen, nicht verwirklicht. Schade. Aber es war eine beeindruckende Frau. Und wir waren auch uns einig. Nein, das Wichtigste habe ich vergessen, dass die israelischen Geiseln verheizt worden sind. Weil diesen Plan, was wir hatten, hätte Erfolg haben können. Zumindest wurde nicht ausprobiert. Was hätte schiefgehen können? Warum soll ein Israeli nicht gefesselt über deutsche Grenzen gehen? Wenn wir Pathos verwenden würden, ja. Aber wenn wir Menschenleben retten, warum nicht? Also, entschuldige, warum nicht, wenn man weiß, das also ist in 4 Stunden aus?
Sie ist sehr kritisch gegenüber Golda Meir und was
sie
damals
ist sehr
passiert.
Kritisch gegenüber die deutsche Bundesregierung, der Umgang mit der Geschichte und mit Israel genauso kritisch. Sie ist sehr kritisch, weil sie merkte, es passte nicht. Die zwei Staatsräsons haben keinen Raum für 12 Sportler, weniger Raum für. Also Israel ist zum Beispiel sehr bekannt dafür, aus einsichtigen Gründen israelischen Bürger oder Juden schlechthin immer ihre Interessen zu verteidigen, egal ob das in Neuseeland oder in bei den Eskimos ist. In Sachen Hinterbliebenen?
Stille.
Stille. Warum?
Sie, die
warum sagte, ich bin gleich fertig, warum sagte Golda Meir zu ihrem Bürochef, Zitat, den ich selber gehört habe, bei dem auch ein anderen holländischen Film, an dem ich mitgewirkt hatte, 2 Jahre früher als 23 oder 22, verschont mir Willy Brandt.
Der damalige deutsche Kanzler.
Verschont mir Willy Brandt. Willy Brandt war für sie kostbarer deutsch-israelische Beziehung als irgendwelchen hinterbliebenen Geschichten, Wiedergutmachungen, Geld.
Ja. Das ist interessant, weil ich meine, einer der großen Forderungen von der Frau Spitzer war ja, also einmal natürlich irgendwie die Kompensation, die ja dann auch passiert ist. Es ist ja damals auch was bezahlt worden. Aber eben auch die vollkommene Aufklärung dieser Geschichte. Sie hat gesagt, die Archive müssen geöffnet werden. Daraufhin ist ja auch anlässlich des 50. Jahrestages des Anschlages auch eine Historikerkommission gegründet worden, die das Ganze untersuchen soll.
Ja.
Nun bist du einer der wenigen Zeitzeugen von damals. Ist diese Historikerkommission jemals auf dich zugekommen?
Also zu diesen Kommissionen. Die Hinterbliebenen haben gesagt, wir nehmen nicht teil an die Feierlichkeiten des 50-Jahres-Tages.
Erinnere mich, ja.
Das war für die deutsche Bundesregierung ein Fiasko. Das muss verhindert werden. Und das hat dann das Präsidialamt Steinmeier in der Hand genommen und hat wirklich in letzter Minute diese Gelder freigegeben. Und jetzt zur Kommission. Die Kommission hat keinen einzigen Palästinenser. Sie hätten zumindest versuchen, so jemand einzusetzen, der die Hintergründe diesen Attentäter zu untersuchen. Nix. Dann haben sie mich nicht eingeladen. So, keine Kommission. Ich habe aber bei einer feierlichen Eröffnungsfeier,
da warst du eingeladen,
saß ich als im Publikum. Und die Kommission saß auf der Bühne. Und ich habe mich gemeldet und habe gesagt, ich nehme an, ich bin der Einzige in diesem Saal, der das alles erlebt hat. Und dann, wer klatscht für mich? Der israelische Historiker an die Bühne. Und sagt, lass ihn sprechen. So, aber es zeigt mir, wahnsinnig ernst ist man mit dieser Historikerkommission nicht. Das ist nur, die Sache ist über die Bühne, 25 oder 28 Millionen, und man hat seine Ruhe. Vielleicht beim 100. Jahrestag kommt ein anderer.
Also das hast du sehr, eigentlich, also das hast du ja mit der Anke Spitzer gemeinsam, ja? Also das ist eigentlich, hättest du gerne also die Antwort auf einige offene Fragen bis heute. Also zum Beispiel gab es ja diese ganz kuriose Geschichte, dass der damalige Sprecher der Bundesregierung, Ahlers, glaube ich, hieß es, vor die Presse gegangen ist. Fürstenfeldbruck war beendet oder war am Laufen und er ist vor die Presse gegangen, vor die versammelte Olympiapresse. Und was hat er damals
ausgesagt?
Die gesamte Weltpresse saß da.
Die Weltpresse saß da. Das muss kurz so um 10 Uhr gewesen sein oder so. Und dann sagte
er... Also Fürstenfeldbruck war entweder noch am Laufen oder gerade beendet.
Dann sagte er, ich bekam eine Nachricht, dass eine Schießerei, eine Befreiungsaktion in Fürstenfeldbruck stattgefunden hat. Ergebnis, alle Geiseln sind frei.
Dann haben die Medien sind losgelaufen, die Journalisten. Dann haben
klatschen. Und dann
sind die Journalisten losgelaufen.
Ein Engländer hatte noch ein Käppchen und dann sagte, Herr Ahlers, wer hat Ihnen die Nachricht geschickt? Sagt er, ein Major der Grenztruppen. Wie heißt er? Weißer Knecht. So. Alle sind schnell gelaufen zu Telefonen. Es gab keine iPhone, sondern Telefone. Und haben das gemeldet. Und die älteren Herren, sondern alle Leute um 80 und 90 von IOC, International Olympia Committee, Olympic Committee, haben sich versammelt und waren sehr glücklich mit dieser Nachricht. Da haben gesagt, alles gut.
Da kam der Beschluss, die
morgen
Spiele.
Können die Spiele laufen und eine Gedenkminute. Wir werden würdig die Angelegenheit behandeln, aber die Spiele sind fortgesetzt.
Das, was für die Deutschen ja so wahnsinnig wichtig war.
Staatsräson, ja. Gut. Eine Stunde später oder anderthalb Stunden später trat ein bayerischer Minister, Innenminister, ich habe seinen Namen vergessen, bisschen halb betrunken, zitternd, schwitzend, hat rumgeredet, bis die Journalisten gesagt haben, eine weitere Pressekonferenz. Herr Minister, Herr Staatsminister, kommen Sie zur Sache. Ja, es gab eine Auseinandersetzung in Fürstenfeldbruck und alle Geiseln sind tot. Fast 20 Minuten hat der Kerl gebraucht, um zu diesem Satz zu kommen. Ja, dann war es zu spät.
Also die Frage ist ja sozusagen, eine der offenen Fragen ist damals, war das sozusagen orchestriert von der deutschen Seite, damit die Spiele weitergehen, oder war Ahlers tatsächlich damals falsch informiert? Das ist ja eine der Dinge, eine der absoluten Kuriositäten, die immer noch nicht aufgeklärt ist. Ne?
Alle Filmemacher, die ich kenne, die mindestens 10, die dieses Thema behandelt, nicht dieses Thema, das Attentat behandelt haben und mich engagiert haben oder involviert hatten, habe ich diese Geschichte erzählt. Keiner hat sich getraut an diese Geschichte. Ich lasse meine Rationalität wieder arbeiten. Kann sein, dass Konrad Ahler selber nichts wusste. Aber jemand hat ihm diese Message gegeben. Wer ist es? Kommt dann die Frage, gab es in der Bundesregierung damals oder in diesem Wirrwarr an Krisenstab jemand, der in der Lage ist, die Situation sofort zu erfassen und zu denken, unser Staatsräson, diese Olympischen Spiele sind so wichtig, dass wir sogar eine historische Lüge uns leisten können. Gab es diese Person? Vieles spricht dagegen und manches spricht dafür. Aber was ist jetzt mit dir? Du bist ja ein Stück von diesem tragische Geschichte mit komischen Zügen ab und zu mal. Wie hast du das erlebt?
Ich war ja damals, ich weiß nicht, 8, 9, 10 Jahre alt in dieser Zeit, wo du ausgewiesen warst. Ich war natürlich noch sehr klein, aber das war für mich natürlich schon einschneidend. Also mein Vater auf einmal für 2,5 Jahre einfach weg von der Bildfläche verschwunden. Das hat ja dann auch Ende dazu geführt, dass die Ehe dann eben auch mit meiner Mutter auseinanderging. Also es hat sogar auch langfristige Auswirkungen sozusagen auf meine Eltern, auf meine unmittelbare Familie gehabt, diese Ausweisung. Aber es war natürlich für mich auch also ein Stück, wie soll ich sagen, Politerziehung damals. Hm. Es ist so jung. Und die andere Sache ist, dass es waren ja damals ganz viele Journalisten, auch immer in unserem Haus, auch rund um diesen Fall, die dann auch meine Mutter interviewt haben und dann eben auch später, als ich dann im Laufe dieser 10 Jahre Rechtsstreik ein bisschen älter geworden bin, auch ich, unter anderem bin ich auch vom damaligen Bayerischen Rundfunk Zündfunk interviewt worden. Das war sozusagen das Programm von Thomas Gottschalk damals im Bayerischen
und
Rundfunk.
Günther Jauch.
Und die haben, also da wurde ich auch interviewt in dem Zusammenhang. Also Journalisten gingen in und rein und raus aus unserem Haus damals. Und das war für mich, ich bin damals sozusagen als Kind das erste Mal mit dem Berufsstand von Journalisten überhaupt zusammengekommen, habe das kennengelernt, was das ist. Und ich glaube, dass das sicherlich nicht der einzige Grund ist, warum ich später selber Journalist geworden bin, aber doch möglicherweise einer der Dinge, die mich da beeinflusst haben, warum ich dann am Ende tatsächlich sozusagen selber eine journalistische Laufbahn angefangen habe.
Lass mich was, eine Bemerkung, die mir jetzt durch den Kopf gegangen ist. Ich glaube, dass diesem Fall, was du als Kind und dann später als Auslandskorrespondent und einer der erfahrensten auf seinem Gebiet im Nahen Osten, so etwas schärft auch ein bisschen dieses kritische Hineingucken, Hineinschauen, Reflektieren. Das ist etwas, was man nicht nur in Bücher und in Redaktionsstuben lernt. Andererseits aber freut mich wahnsinnig, dass da die Kurve hingekriegt haben, dass ich trotz meiner Ausbildung, das mit Politik nichts zu tun hat, dass du Auslandsjournalist geworden, Korrespondent geworden bist und dass du eine Region behandelst oder vermittelst, versuchen zu vermitteln, was ich hätte selber machen können. Du setzt das fort, das ist gut so. Ich glaube, dass meine Ausweisung in diese Geschichte auch was Gutes hat. Und das ist Richtung deiner Entwicklung. Der Einfluss von dieser Ausweisung und ist, was dich betrifft, glaube ich, nur positiv zu bewerten.
Ich meine, wir haben ja nie öffentlich jetzt genau über diese Geschichte geredet. Ich habe auch nie journalistisch, ich habe bis zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentats keine Zeile darüber geschrieben, weil das alles schon sehr nah an mir ist und ich eigentlich irgendwie darüber eigentlich eher, also ich mache das heute das erste Mal, dass wir darüber reden. Aber ich meine, trotz, also mit all diesen Geschichten und du bist jetzt 84 Jahre alt und ich muss sagen, du bist wirklich damals auch mit dieser besonderen Rolle.
Du bist auch nicht mehr der Jüngste.
Ja, ich bin auch nicht mehr so damals mit der Rolle und so weiter und wie du das bis heute und wie du das auch heute erzählst, du bist ja einer der letzten wirklich Zeitzeugen, die das irgendwie wirklich so erzählen können, wie du das erzählt hast. Also ich finde, du bist ein wirklich toller Typ geblieben. Ich möchte dich jetzt einfach mal kurz nochmal hier in den Arm nehmen. Ja.
Danke.
So, das war die erste Podcast-Folge. Ich hoffe, ich fand das genauso interessant, wie ich das interessant fand, gerade dieses längere Gespräch. Und wenn ihr irgendwelche Feedback habt, irgendwelche Reaktionen darauf habt, irgendwas dazu sagen wollt, euch auch kritische Anmerkungen, dann bitte ich euch, das zu tun, wahrscheinlich am ehesten über die sozialen Medien. Und dann werde ich vielleicht auch das beim nächsten Podcast einbauen und vielleicht auf die ein oder andere Sache und auch antworten. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Missing Link.